Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ein Gabelstapler rangiert auf dem Hof der Spanplattenfabrik. Aus der alten Kantine, die an das Werksgelände grenzt, dringt Geschirrgeklapper. Mittagszeit in Beeskow, einer 10.000 Einwohnerstadt in Brandenburg. Der Parkplatz vor der Kantine ist voll, alle Fahrradständer belegt. Über abgetretene Steinplatten geht es Richtung Mittagstisch. Der braune Lack blättert von der Eingangstür. Alte Goldbuchstaben weisen den Weg nach links, zum Speisesaal. Ein langgestreckter Saal. Dutzende Tische, gelbe Plastikdecken, am Ende ein riesiges Wandgemälde. Sozialistische Arbeiterkunst in fröhlichen Farben. Wohlgenährte Menschen bei Feld- und Fabrikarbeit. Gut ein Dutzend Rentner hat die Tische vor der Essensausgabe belegt. Doch noch ist die Falttür geschlossen. Ab 11 Uhr gibt es hier Mittagessen. Keine Minute früher.
Viele Stammgemeinschaften, die aber früher hier so schon zum Essen waren, die haben sich auch im Rentenalter nachher den Ort hier als Treffpunkt erhalten. Die gehen hier essen, quatschen eine Weile, trinken vielleicht noch eine Tasse Kaffee hinterher. Aber es sind so kleine Clans, die man hier so ab und zu sieht, immer die gleiche Truppe.
Klaus-Gerd Richter sitzt einige Tische weiter mit seinem Kollegen Dieter Siegesmund. 43 Jahre hat der eine in der Spanplattenfabrik gearbeitet, 13 Jahre der andere. In dieser Kantine haben sie öfter gegessen als zu Hause.
Von der Kantine zum Betriebsrestaurant. Neue Wege in der Gemeinschaftsverpflegung. Ein Feature von Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrom.
Wenn wir die historische Perspektive anschauen, dann sehen wir, dass Essen immer in Gemeinschaft realisiert worden ist, dass individuelles Essen alleine ja bis ins 19. Jahrhundert hinein faktisch gar nicht stattfand.
Die Verpflegung und die Gemeinschaft. Das Thema beschäftigt den Anthropologieprofessor Gunther Hirschfelder seit Jahrzehnten.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts ändert die Industrialisierung ihr Gesicht. Auf der einen Seite werden die Fabriken immer größer und immer besser organisiert. Und auf der anderen Seite bekommen wir Arbeiterinnen und Arbeiter, die nicht mehr direkt aus dem Umfeld kommen, sondern die von weit her kommen. Und die Fabriken wissen jetzt, wenn wir richtig expandieren wollen, dann brauchen wir hier eine andere Struktur. Und hier werden dann die ersten Versorgungseinrichtungen etabliert, in denen solche Männer und natürlich auch Frauen dann hier ein ganz bescheidenes Mahl einnehmen können.
Essen zur Erhaltung der Arbeitskraft. Doch der Speisesaal ist immer auch Sozialraum, Essens- und Treffpunkt für die Gemeinschaft.
Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir eben eine Arbeiterschaft, die zunehmend auch politisch orientiert ist. Das Revolutionäre schwingt schon mit. Und da ist der Speisesaal in der Fabrik eben auch ein Ort, an dem politische Meinungsbildung funktioniert und vonstatten geht.
In Beeskow schiebt eine Mitarbeiterin die Falttür zur Seite. Die Rentner strömen zur Essensausgabe. Die Jüngeren stellen sich hinten an.
Ein Schnitzel. Wir haben ja von 11 bis 14 Uhr ist ja offen hier. Und wie gesagt, wenn man sich zu Hause hinstellt, für den Preis haben wir jetzt nicht für mehrere Leute kochen. Und die Preise sind ja jetzt erst vorgegangen. Das war ja vorher noch preiswerter. Man sieht einen Döner, das sind 7 Euro oder irgend sowas. Ne? Das ist kein Vergleich. Denn, ne?
Das Schweineschnitzel mit Kaisergemüse und Kartoffeln gibt es für 5,40 Euro. Die Schüssel Soljanka kostet 3,80 Euro. Als nächstes ist eine junge Frau an der Reihe. Sie wartet mit dem Kinderwagen, das Mehrweggeschirr im Beutel.
Wir holen Schnitzel und Kurzwurst. Also für meine Großeltern auch. Ja. Und dann fahren wir zu Besuch, ne? Meine Großeltern kommen aber vom Dorf und deswegen fahren wir heute mal zu Besuch und bringen gleich was mit.
Die junge Frau war schon als Kind mit ihren Eltern hier. Die arbeiteten in der Fabrik.
Ich kenne sie tatsächlich schon länger durch meine Eltern, die das genutzt haben. Und wir sind aber dadurch, dass wir noch in Berlin waren, jetzt durch Studium und Arbeit, jetzt erst wieder hergezogen. Deswegen nutzen wir sie jetzt, seitdem wir das Kind haben, auch gern öfter, dass ich halt zu Hause ein bisschen mehr Zeit habe für den kleinen Mann.
Unter dem Wandgemälde öffnet sich jetzt surrend eine Tür. Der Zugang für die Belegschaft der Spanplattenfabrik. Im 30-Sekunden-Takt kommen Arbeiter zur Mittagspause in die Kantine. Seit Jahrzehnten wird hier gemeinschaftlich gegessen, seit der Wende aber privat gekocht. Seitdem heißt die Kantine offiziell Märkischer Hof. Die Besitzer der Fabrik wechselten. Das Team aber kochte weiter.
Aber alte Traditionsgerichte sind schon geblieben. Also wie der Schnitzeltag am Freitag oder Donnerstag, glaube ich, ist der Fischtag. Da gibt es dann gebratenen oder gekochten Fisch, ganz unterschiedlich. Denn diese Grützwurst, tote Oma, die hat sich auch bis heute erhalten. Die rote Grütze, wie gesagt, als Kompott. Und wie hieß die Sojanka, die russische Sojanka, die aus DDR-Zeiten mit, die gibt es auch heute noch.
Und die Beskoer stehen Schlange. Arbeiter, Angestellte, Anwohner. Mittlerweile ist Klaus-Gerd Richter so etwas wie der Kantinenchronist. Zusammen mit seinem Kollegen hat er die Geschichte der Spanplattenfabrik dokumentiert. Auf großen Stelltafeln präsentieren sie die Chronik unter dem großen Wandgemälde. 6 Jahrzehnte Spanplatte und Kantinengeschichte.
Also hier kommen täglich 400 Leute, die hier essen gehen. 400 Leute aus dem Umfeld, aus dem Werk auch. Aber der Werksanteil ist geringer geworden, weil die großen Produktionsstätten liegen so ein paar hundert Meter weg von hier. Und die Mittagspause ist nur so 30 Minuten hierher laufen und wieder zurücklaufen. Das nimmt schon viel Zeit in Anspruch.
Hamburg, Mitte März. Mehr als 1000 Aussteller sind in die Messehallen gekommen. Sie präsentieren auf der Internorga ihre Angebote rund um Küche und Kochen. Vom Teller bis zum Gastroroboter.
Hauptthema ist heutzutage das Personal. Das heißt, gutes Personal zu bekommen, Pünktlichkeit, die, wo dann auch da sind und das auch umsetzen. Und leider ist der Arbeitsmarkt leergefegt oder vielleicht gibt es zu wenige, die wo vertrauensvoll sind.
Zuverlässiges Kantinenpersonal ist knapp, sagt Rainer Bayer. Am Stand des Automatenherstellers Stüver in Halle 3b. Und da wittert das mittelständische Unternehmen einen Zukunftsmarkt. Stüver ist auf sogenannte Bedienautomaten spezialisiert, auch für Kantinen. Schlanke Schränke mit einzelnen Ausgabefächern. Mal mit Kühl-, mal mit Wärmefunktion. Ein Automatenrestaurant für hungrige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Die haben eine App. Natürlich Benutzer definiert auf die Kantine vom Betreiber. Ja. Die können dann im Vortag bestellen, ihr Menü, und gehen dann mit einem Barcode in den Automaten rein. Das ist hoffentlich befüllt vom Personal dann herum. Ja. Aber trotzdem auch noch ein Mensch, der das tut, und holt dann sein Schnitzel mit Pommes oder ein schwäbisches Linsen mit Spätzle da raus und passt.
Der Mitarbeiter bestellt per App beim Kantinenbetreiber. Der kocht irgendwo in seiner Großküche, portioniert und befüllt den Automaten. Jede Mahlzeit kommt im wiederverwendbaren Behälter, markiert mit einem Barcode. Die Mitarbeiter bekommen ihren individuellen Essenscode aufs Handy. Wer Hunger hat, holt sein Gericht aus dem Automaten. Daneben steht der Wärmeschrank.
Und auf jedem Produkt ist ein Barlabel drauf. Ja? Und dann zeige ich Ihnen, das Produkt hat einen QR-Code. Das wird aufgeheizt und dann weiß der ganz genau, wie lange das aufgeheizt wird. Ja? Weil wenn es zu lang drin ist, so wie früher, so ding, 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 das dreht sich, dann gehen vielleicht manche Aromastoffe oder Inhaltsstoffe kaputt.
Bestellt, gekocht, geliefert, aufgewärmt. Für die Geschirrrückgabe gibt es einen dritten Automaten. So sieht die Zukunft der Kantine aus, hofft der Bedienautomatenhersteller. Ingrid Hartgens aber ist da skeptisch. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz DEHOGA. Auch viele Caterer und Kantinenbetreiber sind hier organisiert.
Am Ende, unsere Branche ist People Business, die Menschen machen's. Und die Qualität auch. Und die Qualität in der Küche. Und ich glaube, viele Menschen in unserem Land wollen heute auch schauen, wo wird was wie zubereitet, ja? Und wie sexy sieht das Essen aus? Macht das Appetit, die Inszenierung? Und ich denke, Quick-Service-Angebote gibt es auch schon genug in Deutschland.
Schätzungsweise 9000 Betriebe mit eigener Kantine gibt es in Deutschland. Rund die Hälfte kocht selber, die andere lässt von Caterern anliefern. Doch seit Corona kriselt es in der Branche.
Dass Mitarbeiter sich an das Homeoffice gewöhnt haben und heute manche Konzernchefs große Schwierigkeiten haben, die Mitarbeiter wieder zurückzuholen. Da sind natürlich die Betriebsrestaurants sehr hart getroffen gewesen.
Geringere Nachfrage plus steigende Lebensmittelpreise und Energiekosten. Für viele Betreiber eine fatale Kombination. Catering-Unternehmen wie das der Promi-Köchin Sarah Wiener meldeten Insolvenz an. Und auch etliche Kantinen machten dicht. Laut einer aktuellen Untersuchung der Wirtschaftsauskunft TAIE Kreditreform stieg 2023 die Zahl der Insolvenzen im Bereich Caterer und Verpflegungsdienstleister gegenüber dem Vorjahr um 67%.
Die Kantine ist ja ein Spiegelbild der gesamtgesellschaftlichen Ernährungslage. Und da sind wir in den 1960er Jahren und den 1970er Jahren eigentlich total funktional. Und die Kantine hat auch wenig Konkurrenz. Und das hat sich seit den 1980er Jahren allmählich gewandelt. Da haben wir die Kritik an einem industriellen Lebensstil. Da essen wir das Gleiche wie vorher, aber mit schlechtem Gewissen. Wir denken ja an die Weltgesundheit. Und die Kantine bekommt auch eine erhebliche Konkurrenz. Die Konkurrenz ist draußen auf der Straße. Bis dahin hatte es da wenig Imbisse gegeben. Vielleicht mal eine Bratwurst, eine Erbsensuppe oder Pommes frites. Und dann kommt die große Internationalisierung der Esskultur. Und auf den Straßen gibt es billig Döner oder eine Mitnahmepizza. Es gibt unendlich viel. Und da kann man, ja, wenn man keine Lust auf Kantine oder Mensa hat, eben auch rausgehen und auf der Straße was essen. Die Kantine kommt unter Druck, ökonomisch von den neuen Angebotsseiten her und ideologisch von der Kritik am Essen. Wir fangen an, als Gesellschaft unglaublich viel über diese Kantinen zu meckern und zu mäkeln.
Also der Erfolg gibt uns zum einen recht. Wir haben heute Essenszahlen, die trotz Homeoffice und trotz Desk-Sharing an unsere Essenszahlen heranreichen, die wir vor 2019 hatten.
Sagt Vivien Finke, Fachbereichsleiterin Betriebsgastronomie bei den Berliner Wasserbetrieben. Für die drei Kantinen des Unternehmens organisiert sie Planung, Kalkulation und Einkauf. Das Homeoffice hat die Kantinenabläufe erheblich durcheinandergewirbelt.
Das heißt das natürlich, dass das gesamte Catering-Geschäft, was wir in den Räumen haben, sich im Wesentlichen auch auf 3 Tage konzentriert, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wir spüren also eine sehr, sehr starke 3-Tage-Woche für uns und haben dann Freitag die Gelegenheit, mal durchzuatmen. Und Montag sind wir dann schon so im Rausch der Vorbereitung.
Als Vivien Finke Ende 2016 den Job bei den Wasserbetrieben übernahm, wurde die Kantine in Berlin-Mitte gerade saniert. Ein idealer Zeitpunkt, um auch inhaltlich neu zu starten, fand die Betriebsgastronomin.
Und dann haben wir uns so ein paar Sachen überlegt. Manche war auch ein bisschen naiv. Manche war also aus der Erfahrung aus dem Hotel und aus der Systemgastronomie mitgebracht. Ja, manche war eben doch sehr erfolgreich. Und dann haben wir geguckt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und bei einer selbstbetriebenen Kantine hat man die Freiheit zu sagen, ich teste das.
Mehr frisch gekochtes, ein höherer Bioanteil, regionaler, saisonaler, gesünder, weniger Lebensmittelverschwendung. Spreeschleuse heißt das neue Betriebsrestaurant, das den Ansprüchen einer jungen, urbanen Generation genügen soll. Ohne die alten Kantinengänger zu verprellen. Um die 5-6 Euro kostet heute ein Gericht.
Bei den Hauptmahlzeiten haben wir im Moment einen Anteil von Bio-Lebensmitteln von 60%. Also schwankt so zwischen 58 und 62%. Und wir gucken natürlich auch, wie ist er über den Gesamteinkauf. Über den Gesamteinkauf liegen wir so im Schnitt bei 30-33%.
Den Bioschnitt drückt vor allen Dingen das Bistro, in dem gleich neben der Kantine Snacks für den kleinen Hunger angeboten werden.
Im Bistro gibt es ja Brötchen, da gibt es Brot, da gibt es Bratwurst, Bockwurst und verschiedene Artikel können wir eben auch im Bio zwar beschaffen, aber die Herausforderung besteht ja darin, nicht deutlich teurer dabei zu werden.
An anderer Stelle lässt sich mit der frischen Küche aber durchaus sparen. So landen Gemüsereste, die durch die frische Zubereitung vermehrt anfallen, nicht mehr im Müll.
Ja, und dann guckt man eben, dass eben ein Topf Brühe auf dem Herd steht. Ja, da ist Sellerie drin und auch Sellerie muss deklariert werden. Aber ich denke, dass das Produkt an sich aus Möhren, Möhrenschalen, Gemüse, ich möchte nicht sagen Abfällen, aber nicht verwertbaren Stoffen, gesünder ist als das Produkt aus dem Eimer. Und spart mir natürlich auch unglaublich viel Geld, weil diese Convenience-Produkte sind doch gleichermaßen richtig teuer.
In der edelstahlblitzenden Kantinenküche deutet Chefkoch Thomas Schulz auf einen Regalwagen voller Bleche mit Quarkkeulchen.
Die sind alle heute von Hand geformt. Also richtig maschinell der Teig hergestellt, frisch. Und ansonsten, da haben wir so einen tollen Auszubildenden heute und der war mit unserer Küchenleiterin, der Frau Boré, dabei und haben die dann alle fleißig geformt.
Jetzt werden die hausgemachten Quarkkeulchen goldbraun gebraten und später mit heißen Biokirschen serviert, zum Preis von 4,80 Euro.
Also ich hoffe jetzt erstmal, dass es gute 120 Portionen sind. Unser süßer Tag ist immer sehr verhalten. Zumal, wenn man dann noch so ein deftiges Gericht dazu hat, könnte das schwierig werden.
Das Kasseler Rückensteak mit Rosenkohl und Kräuterbutter für 5,90 Euro macht den Quarkkeulchen an diesem Montag Konkurrenz. Täglich produziert das Team um Thomas Schulz zwei Gerichte frisch. Eins mit und eins ohne Fleisch. Oder wie es hier heißt, einen Klassiker und ein Vitalessen. Dazu eine Tagessuppe, ein sogenanntes Shopgericht fürs Bistro, Salate und belegte Brötchen. Vier Köche und Köchinnen, zwei Auszubildende sowie ein halbes Dutzend Küchenkräfte wuseln in der eher klein anmutenden Kantinenküche.
Wir schaffen mit dieser Küche, so wie sie jetzt dasteht, schaffen wir auf jeden Fall gute 580, 600 Essen. Das geht schon. Ja, das ist alles auf der heutigen Zeit eine Frage der Technik. Und natürlich eine Frage der Öfen und dann natürlich von Hinsicht von der Vorproduktion. Ja. Das bedeutet dann schon mal 50 Kilo Möhren noch nebenbei zu verarbeiten und vorzubereiten, ist schon immens.
Aber alles eine Frage der Planung, sagt Küchenchef Schulz nicht ohne Stolz. Seit Jahrzehnten kocht er für die Wasserbetriebe. Kennt noch die Zeiten, als es vor allem darum ging, Masse zu bieten, wenn sich um 11 die Kantinentüren öffneten. Das ist heute anders.
Wir produzieren nicht übermäßig vor in Hinsicht von, dass wir eine große Halde in den Wärmeschränken, was früher der Gang und Gäbe war, sondern wir produzieren nach. Und es kommt bei uns auch schon mal vor, dass die Kollegen leider warten müssen.
Doch das würden die Mitarbeitenden gerne in Kauf nehmen, sagt Thomas Schulz. Dann deutet er auf die Wochenkarte, die an der Wand pinnt. Am Dienstag stehen Gerichte vom Wok oder Grill auf dem Speiseplan. Mittwoch und Freitag sind Klimatage. Die plant das Team mit Hilfe einer App. Mit ihr lässt sich der CO2-Verbrauch pro Portion errechnen. Mehr als 850 Gramm sollten es nicht sein, sagt Vivien Finke.
Heißt, dass wir dann schon mal sagen, Reis hat gerade einen schlechten Klimawert aufgrund des hohen oder langen Transportwegs. Dass wir dann sagen, okay, komm, lass uns den Reis durch eine Reisnudel ersetzen. Die kommt aus Italien, ist nicht so weit, ist ökologisch vertretbarer.
Gesund und nachhaltig trifft aber nicht immer den Geschmack der Beschäftigten. Auch das musste das Team im Laufe der Kantinenumstellung erfahren. Als Fehlschlag erwies sich etwa die Idee, die Wiener Würstchen selbst produzieren zu lassen.
Mit weniger Fett, mit weniger Salz, mit mehr Muskelfleisch und in Bioqualität. Die kamen natürlich aufgrund des geringeren Fettinhaltes nicht so gut an. Die waren klein, die waren nicht so schön und teurer waren sie auch noch. Hat nicht funktioniert.
Gemeinschaftsverpflegung, das ist heute eine enorme Herausforderung. Ein täglicher Spagat.
Wir sind keine, die vorschreiben, wie wer was zu essen hat, sondern wir möchten eine Vielfalt bieten. Und diese Vielfalt, die wir versuchen da zu bieten, also die für uns als Betriebsgastronomie zu leisten ist, da möge doch dann bitte derjenige entscheiden, wie er gerne isst. Weil also wir möchten ja nicht die Oberlehrer sein, sondern dann sind wir lieber dabei und versuchen einen kleinen kulinarischen zwischenmenschlichen Gesprächsverlauf zu unterstützen mit unserem Angebot.
Das individuelle Ernährungsverhalten ändert sich nur langsam. Und auch nur, wenn es schmeckt. Essen ist mehr Evolution als Revolution. Seit über 3,5 Jahrzehnten verfolgt Esther Schnur diese Entwicklung und versucht sie zu beschleunigen.
Weil wir bereits Mitte der 80er Jahre auch sozusagen Kochkurse für Köche aus Kantinen angeboten haben und haben damals schon Seminare angeboten. Die nannten sich Salatseminar, vegetarische Küche. Das heißt, wir haben da wirklich mit Menschen vor Ort in Großküchen was mit Sojaschnetzel gekocht, was damals eigentlich noch keiner kannte.
Appetit machen auf gesunde Ernährung. Das ist ihre Mission bei der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Schnur arbeitet an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Küchenpraxis, versucht, die Erkenntnisse aus der Ernährungsforschung in die Küchenpraxis zu transportieren. Die Kantinen sind da ein willkommener Ansatzpunkt, mit garantierter Breitenwirkung. Rund ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland wird regelmäßig von Großküchen verpflegt. Rund die Hälfte davon in Betrieben. Viele Esser, viel Chancen für gesunde Ernährung. Die DGE-Qualitätsstandards sollen den Kantinenbetreibern dabei Orientierung bieten.
Also in den Qualitätsstandards für die Betriebe hatten wir von Anfang an nur zweimal in der Woche Fleisch. Also muss ich die Menschen ein bisschen enttäuschen. Was aber bei der letzten Überarbeitung dazugekommen ist, ist, dass wir nochmal ganz besonders deutlich empfohlen haben, Hülsenfrüchte zu verzehren, weil Hülsenfrüchte einfach auch ja super günstig sind. Die sind gesund für Mensch und Umwelt, um es mal so ganz platt zu sagen.
Die DGE-Empfehlungen ändern sich, je nach wissenschaftlichem Kenntnisstand. Jahrelang war etwa Sonnenblumenöl ein Standardprodukt in der Küche. Dann zeigten Untersuchungen, dass Rapsöl ernährungsphysiologisch günstiger ist. Eine DGE-Empfehlung, die mittlerweile in vielen Küchen umgesetzt wird. Für rund 300 Kantinenbetreiber ist der Rapsöleinsatz sogar Pflicht. Sie haben sich von der DGE zertifizieren lassen, um mit dem DGE-Logo werben zu können. 70 bis 80 Punkte müssen dabei erfüllt werden.
Das heißt, wir gucken uns das wirklich vor Ort an und gucken dann natürlich auch noch nach bestimmten Rahmenbedingungen, wie informiert zum Beispiel das Ausgabepersonal die Tischgäste, ist die Atmosphäre angenehm und natürlich auch so Sachen, die Ausgangsware, welche Qualität hat die. Also es ist schon ja, eine Prüfung, die schon so einen halben bis dreiviertel Tag dauert und die Betriebe müssen sich aber auch vorbereiten. Und dann gucken wir natürlich auch, ob ja, die Hygiene irgendwo eingehalten wird. Also es ist eine ganze Menge.
Kürzlich wurden die DGE-Empfehlungen noch einmal erweitert. Jetzt werden auch Nachhaltigkeits- und Umweltziele mit berücksichtigt.
Das heißt, wir haben sehr deutlich gemacht, dass das, was wir als eine gesunde Ernährung empfehlen, dass das im Grunde auch gut für die Umwelt ist. Und das finde ich im Grunde auch das Tolle daran, dass wir mit dem, was die DGE empfiehlt, was für uns Gutes tun können und auch für die Umwelt, weil wir einfach empfehlen, möglichst viele Lebensmittel von der Pflanze zu essen und ja, so maximal ein Viertel vom Tier. Und das passt eigentlich auf beides richtig gut.
Nur politisch passen die Empfehlungen nicht allen. Der CDU-Ernährungsexperte Albert Stegemann etwa wetterte, die DGE lasse sich von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir instrumentalisieren, um eine grüne Ernährungsagenda durchzusetzen. Esther Schnur kann da nur den Kopf schütteln. Sie hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass mit Ernährungsthemen Politik gemacht wird. Auch gerade in Sachen Gemeinschaftsverpflegung. Schreibt doch die Bundesregierung in ihrer gerade verabschiedeten Ernährungsstrategie unter dem Punkt strategische Ziele. Die Qualitätsstandards der DGE sollen in der Gemeinschaftsverpflegung verbindlich und bis 2030 etabliert werden.
Es wird sich zeigen, wie das dann umgesetzt wird und was dann natürlich auch für uns immer so ein Punkt ist, auch wenn Dinge verbindlich werden, muss es eventuell geprüft werden, weil es gibt natürlich manche Regelungen, wo auch keiner genau hinguckt und dann kann es natürlich auch immer schon mal ja, zu Unschärfen in der Umsetzung kommen.
Auf jeden Fall aber wird die Debatte über Bevormundungen in der Küche damit in eine weitere Runde gehen.
Wir werden insgesamt zu einer Lebensstilgesellschaft, aber diese Lebensstile äußern sich als Ernährungsstile. Und wir haben dann die verschiedensten Fraktionen, die sich rausbilden mit den beiden großen Grundmustern, die Weltrettung auf der einen Seite und die Selbstoptimierung auf der anderen Seite. Für die Kantinenbetreiber wird es immer schwieriger, am Ende des 20. Jahrhunderts. Kunden wollen entweder absolut gesundes Essen oder vegetarisches Essen oder ganz besonders ja, schön und stark machendes Essen. Das kann keine Kantine. Gleichzeitig muss es immer billiger werden. Und die Kantine kommt unter Druck. Sie wird sozusagen vom gemeinsamen Lagerfeuer einer ganzen Gesellschaft zu sowas wie einem Schmuddelkind.
Berlin-Kreuzberg. Gleich neben dem Eingang zur angesagten Markthalle 9 liegt die Schulungsküche des Projekts Kantine Zukunft. 15 Frauen und Männer wuseln um drei Kochinseln. Alle kommen aus der Gemeinschaftsverpflegung, arbeiten als Köchin, Caterer oder Kita-Leiterin. Wie die Beiköchin einer Kita in der Nähe des Ostbahnhofs, in der täglich rund 180 Kinder bekocht werden.
Wir sind jetzt seit 3 Monaten in dem Projekt und haben mit einem Bio-Anteil von 5% tatsächlich gerade mal begonnen und sind jetzt schon bei 61%. Und ich bin dort die Beiköchin und bin ganz motiviert, meine Hausfrauenqualitäten noch ein bisschen weiterzuentwickeln.
Der Vorschlag, sich von dem Projekt Kantine Zukunft bei der Umstellung beraten zu lassen, kam von den Eltern, erinnert sich die Köchin.
Wir waren tatsächlich ein bisschen skeptisch. Wir dachten, jetzt geht es ein bisschen an unsere Kochehre. Aber es ist nicht so. Auch die Trainer, die sind so locker, so entspannt. Wir machen alles nur das, was wir möchten. Also wir müssen nichts machen, wo wir nicht hinterstehen. Und alles andere kommt von ganz alleine.
6 Monate lang wird die Kita vom Kantine Zukunft-Team gecoacht. Speisepläne, Einkauf, Rezepturen, Zubereitung. Alles wird unter die Lupe genommen und gemeinsam Verbesserungsvorschläge erarbeitet.
Wir bestellen weniger, bestellen dafür aber alles, was wir können, in Bio. Und wir versuchen, alles viel besser zu verwerten. Also wir haben quasi auch gar keine Abfälle mehr. Und das ist wirklich, also wir machen gar nicht viel anders, außer ein bisschen bewusster alles zu machen. Ob es die Bestellung ist, ob es das Kochen ist, also es ist eigentlich ganz einfach.
Habe ich festgestellt, auf jeden Fall das Mundgefühl für die Kinder. Das bedeutet, sobald da gröbere Stücke drin sind, von Hülsenfrüchten oder sonstiges, werdet ihr höchstwahrscheinlich auf Ablehnung stoßen.
Robert Gessner hat als gelernter Koch in der Sterne-Gastronomie gearbeitet, bei einem Catering-Startup und in der Leitung einer Großküche. Jetzt ist er Trainer bei Kantine Zukunft.
Oft geht es darum, dass die Kreativität fehlt, mit wenig Zeit wirklich was Schönes herzustellen. Und hier wollen wir die Möglichkeit unserer Küche nutzen, einfach mal zu inspirieren, wie was funktionieren kann.
Die Nachfrage ist groß, die Workshops sind meist ausgebucht. Das Beratungs- und Begleitungsangebot ist kostenlos. Mitmachen können bei Kantine Zukunft alle öffentlichen Einrichtungen der Berliner Gemeinschaftsgastronomie. Möglich macht das eine Förderung des Berliner Senats. 1,15 Millionen Euro stellt der pro Jahr bereit. Das Konzept der Kantine Zukunft hat Dr. Philipp Stierand mitentwickelt. Als Geschäftsführer von Speiseräume, einem Beratungsunternehmen in Sachen Ernährung und Nachhaltigkeit.
Die Idee ist, als Hebel einen möglichst hohen Bioanteil anzustreben und mit der Zusage, das umzusetzen, ohne das Budget zu erhöhen. Also es soll für niemanden teurer werden. Und diesen Hebel nutzen wir, um dann viele andere Änderungen im Speiseplan und in den Rezepturen und im Angebot zu diskutieren. Wenn man Geld einsparen muss, um es in andere, bessere Lebensmittel auszugeben, dann ist ein Hebel zum Beispiel das Fleisch. Also es gibt andere Fleischgerichte, es gibt weniger Fleischgerichte.
Kantine Zukunft möchte Entwicklungsprozesse anstoßen und begleiten, aber nichts vorschreiben.
Wir verbieten keine Currywurst. Es ist Grundprinzip seit der ersten Stunde, dass es sich nicht lohnt, bestimmte Kantinenklassiker anzufassen. Damit verändert man wenig und führt zu großen Diskussionen. Ganz Deutschland diskutiert über 5% des Speiseplans. Wir kümmern uns mit den Küchenteams lieber um die restlichen 95%.
Das Kantine-Team fokussiere bei seiner Beratung auf die Kulinarik, betont Stierand.
Man kann sagen, ihr müsst weniger Fleisch essen, das muss saisonaler werden. Die Küchen sollen mehr Unverarbeitetes einsetzen, sollen mehr Hülsenfrüchte einsetzen. Aber was sind die Rezepte, um das wirklich lecker an den Gast zu verkaufen? Und was sind die Konzepte, um diesen zusätzlichen Arbeitsaufwand und diese andere finanzielle Belastung, sage ich mal, in der Küche abzubilden?
Lieber viel Geschmack statt vieler Informationen. Die Zunge ansprechen, nicht den Intellekt. Wer an der sogenannten Kantinenwerkstatt teilnimmt, wird eng gecoacht.
Wir raten davon ab, auf Speiseplänen von veganen oder vegetarischen Gerichten zu reden, sondern darzustellen, was für Gerichte wir anbieten, was für Zutaten da drin sind. Weil wir erleben, dass Leute sich von diesem Label eher abgeschreckt fühlen. Und wenn da aber ein spannendes Gericht auf der Karte steht, durchaus bereit sind, das zu probieren und dann das Fleisch gar nicht vermissen.
Seit einem guten Jahr gibt es auch das Projekt Kantine Brandenburg sowie weitere Beratungsangebote in München, Bremen und demnächst in Sachsen. Im Herbst veröffentlicht Kantine Zukunft auch ein entsprechendes Kochbuch. Titel: Currywurst und Grünzeug – Rezepte für die Kantine von morgen. Die Kantine zwischen Currywurst und Grünzeug – Für den Anthropologen Gunter Hirschfelder ein kulinarischer Spagat. Und ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Gemeinschaftsverpflegung.
Ja, die Kantine ist natürlich wie die ganze Gesellschaft sehr stark am Wendepunkt. Auf der einen Seite wollen die Leute immer mehr Leistungen vom Essen haben. Es soll ja auch noch zusätzlich gesund machen. Und es kommen dauernd neue Aufgaben dazu. Eigentlich dürfte unter solchen Gesichtspunkten eine Kantine heute gar keine Chance mehr haben. Aber auf der anderen Seite bleibt der Mensch eben ein soziales Wesen. Und das Soziale manifestiert sich besonders im Essen.
Von der Kantine zum Betriebsrestaurant. Neue Wege in der Gemeinschaftsverpflegung. Ein Feature von Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrom. Es sprach Sabine Falkenberg. Ton Andreas Stoffels. Regie Frank Meerfort. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.